Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Saleski. Ein dichter grüner Wald mit moosbewachsenen Bäumen. Vielleicht mit etwas Glück sieht man ein Reh. Ist das für euch Natur? Oder denkt ihr vielleicht bei Natur eher an ein stürmisches Meer oder raue Berge? Was jede und jeder von uns unter Natur versteht, das kann sich sehr unterscheiden. Und das hat sich auch im Laufe der Geschichte gewandelt.
Ist die Natur für Sie etwas Robustes und Starkes? Oder ist Natur etwas, das Sie verbinden mit fragil, verletzlich? Bedroht die Natur uns? Oder bedrohen wir sie? Können Sie sich einer Pflanze gegenüber moralisch falsch verhalten? Unter dem Dach der grünen Gentechnik-Kontroverse werden grundsätzliche Fragen mitverhandelt. Fragen, die uns als moderne Technologie- und Wissensgesellschaft grundsätzlich umtreiben.
Es geht bei uns heute im Vortrag um grüne Gentechnik. Damit ist gemeint eine Reihe von Verfahren und Techniken, mit denen wir Menschen das Erbgut, also die DNA von Pflanzen, verändern. Das Thema heute ist aber nicht die Frage, wie diese Technik genau funktioniert, sondern es geht darum, wie wir über den Nutzen und die Risiken dieser neuen Technologien nachdenken und was das alles dafür bedeutet, wie wir als Menschen unser eigenes Verhältnis zur Natur verstehen. Unser Redner, der ist ein Philosoph, Christian Dürnberger. Aber ihr müsst jetzt gar keine Sorge haben, dass der Vortrag vielleicht zu theoretisch oder verkopft sein könnte. Überhaupt nicht. Nämlich Christian Dürnberger hat etwas gemacht, das eigentlich sehr untypisch ist für Philosophen. Er hat nämlich erstmal empirisch angefangen. Was er getan hat, ist, er hat Flyer, Statements von Organisationen gesammelt, die sich mit grüner Gentechnik auseinandersetzen und hat dann erst einmal in Kleinarbeit sortiert, was für Argumente es da überhaupt gibt und hat diese Argumente dann analysiert. Was dabei rausgekommen ist, das hört ihr gleich im Vortrag. Christian Dürnbergers Vortrag hat den Titel Früchte des Zorns – moderne Pflanzenzüchtung in gesellschaftlicher Wahrnehmung. Er hat ihn am 15. Januar 2025 gehalten an der Universität Freiburg im Rahmen der Vortragsreihe Grüne Gentechnik – Chancen für Nachhaltigkeit, und organisiert hat diese Reihe das Center for Integrative Biological Signaling Studies – CIBSS – an der Universität Freiburg.
Der Titel wurde bereits genannt, Früchte des Zorns, moderne Pflanzenzüchtung in gesellschaftlicher Wahrnehmung. Also ich schaue mit einer ethischen Perspektive auf einen Konflikt, der ja auch eine moralische Kontroverse darstellt. Also nicht naturwissenschaftlich, sondern ethisch-moralisch. Dazu möchte ich noch einen Satz zu meinem Brotberuf sagen. Sie sehen hier ein Bild des Hörsaals der WetMed-Uni Wien. Das ist mein Job. Dort unterrichte ich angehende Tierärztinnen und Tierärzte im Fach Ethik. Das ist bei uns eine Pflichtveranstaltung und Sie können sich vorstellen, was der erste Satz, die erste Frage von meinen Studierenden ist. Muss ich das lernen? Das Zweite ist natürlich, Ethik. Sie sagen mir also, was moralisch richtig ist. Und diesen Ansatz gibt es in der Philosophiegeschichte. Wir sprechen hier von einem normativen Ansatz. Die normative Ethik versucht zu begründen, was ist moralisch richtig und was ist moralisch falsch. Es ist wichtig, dass es normative Ethik gibt, aber ich selbst verpflichte mich einem anderen Ethikansatz, und den nennen wir deskriptive Ethik oder empirische Ethik. Mir geht es also weniger darum, zu beantworten und zu begründen, was ist moralisch richtig, was ist moralisch falsch, sondern deskriptive Ethik versucht, moralische Kontroversen zu beleuchten, zu analysieren, besser zu verstehen. Das nur als ganz kleiner Disclaimer, damit Sie auch wissen, aus welcher Ecke komme ich disziplinär. Deskriptive empirische Ethik. Gut, und damit gehen wir auch schon zum Thema. Es erwarten uns natürlich viele, viele Aspekte, wenn es um grüne Gentechnik in gesellschaftlicher Wahrnehmung geht. In anderen Worten, ich lade Sie ein auf eine kleine Tour de Force durch die Gentechnik-Debatte. Beginnen möchte ich mit dem Hinweis, Früchte des Zorns, so gut wird der Vortrag sicherlich nicht wie das Meisterwerk von John Steinbeck. Wenn Sie es noch nicht gelesen haben, holen Sie es nach. Es ist nie zu spät, Klassiker zu lesen. Ich gehe von der These aus, dass gentechnisch veränderte Pflanzen oder genomeditierte Pflanzen Früchte des Zorns sind, das heißt immer auch für Kontroversen sorgen. Und ich werde im Folgenden dabei keine Unterscheidung machen zwischen grüner Gentechnik und Genome Editing. Und ich weiß, die Biologen, Biologinnen unter Ihnen, die wissen das weiß Gott besser als ich, da ist ein Unterschied, das sind unterschiedliche Handwerkszeuge. Mit Blick auf die gesellschaftliche Wahrnehmung ist aber allerdings meine Prämisse, da gibt es kaum relevante Differenzen. Das heißt, wann immer ich jetzt grüne Gentechnik sage, können Sie im Kopf auch Genome Editing einsetzen oder umgekehrt. Gut, und damit kommen wir zum Thema. Grüne Gentechnik in gesellschaftlicher Wahrnehmung, Impressionen einer Debatte, schauen wir auf die letzten 10, 20 Jahre. Was haben wir erlebt? Es gab mal vor einigen Jahren eine spannende Umfrage aus dem Haus Allensbach in Deutschland. Da wurden die Deutschen gefragt, wovor hatten sie eigentlich in letzter Zeit Angst? Also eine Hitparade der größten Ängste. Schauen wir uns an, was Ihre Kollegen und Kolleginnen gesagt haben. Platz 1, unheilbare Krankheit, relativ plausibel. Sinkendes Einkommen, sinkender Wohlstand. Angriff aggressiver Jugendlicher, auch das plausibel. Wobei ich ehrlich sagen muss, auch wenn alte Menschen mich angreifen, wäre es eine Angst von mir. Verkehrsunfall, Einbruch und, Sie merken es an meiner dramaturgisch plumpen Hinführung, dass da jetzt gleich was kommen wird. Nämlich 26% der Befragten haben damals gesagt, naja, Angst habe ich auch vor den Folgen der grünen Gentechnik. Das ist eigentlich erstaunlich, weil moderne Pflanzenzüchtung, ich möchte jetzt niemanden von Ihnen beleidigen, normalerweise treibt die Menschen moderne Pflanzenzüchtung nicht sonderlich um, oder? Grüne Gentechnik, formulieren wir es positiv, hat es geschafft. Die ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Genauer in der Hitparade der größten Ängsten der Deutschen. Impressionen der Debatte. Es gab mal eine App, da konnte man zusätzlich, wenn man den Labels nicht vertraut gewissermaßen, jedes Lebensmittel im Supermarkt scannen, um zu schauen, ist dieses Lebensmittel mit oder ohne Gentechnik hergestellt. Damals noch auf Twitter ein Kommentar, mit oder ohne Gentechnik, das ist hier die Frage. Das ist eine hilfreiche App, die auch für die Gastronomie interessant ist. Eine andere Person twitterte, so sinnvoll wie die Info, ob Milch vom braunen oder schwarzen Kühen stammt. Kontroverse, unterschiedliche Einschätzungen. Ganz allgemein sehen wir in gesellschaftlicher Wahrnehmung vor allem eines, Protest. Regionen haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam gentechnikfrei zu bleiben. Wir haben ganz, ganz viele Petitionen, Volksbegehren in verschiedenen Ländern, EU-weit gehabt. NGOs, Kirchen, Politik, ganz viel Protest, ganz viel Skepsis, ganz viel Kritik. Und wir haben auch, denken Sie beispielsweise an sogenannte Feldbefreiungen, wo Felder gestürmt worden sind, um dort gentechnisch verändertes Saatgut zu entfernen. Und das Framing hier, das erinnert uns wahrscheinlich an andere Protestbewegungen, zum Beispiel an Kernenergie, oder? Ganz lange, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, war das Framing bei grüner Gentechnik-Protest, nämlich das Framing einer Risikodebatte. Da passiert etwas Gefährliches, da müssen wir aufpassen. Der Spoiler ist, das hat sich über den Lauf der letzten 10, 20 Jahre verändert. Ich komme darauf nochmal zu sprechen. Impressionen der Debatte, Ende. Was sehen wir? Wir sehen eine seit Jahrzehnten anhaltende Debatte über eine Technik der Pflanzenzüchtung. Und wie gesagt, alleine das ist schon erstaunlich und spannend, weil allgemein Pflanzenzüchtung die Menschen nicht unglaublich umtreibt oder Lebensmittelproduktion oder viele Formen der Landwirtschaft. Es ist nicht so, dass Menschen am Freitagabend nach Hause kommen und sagen, so Schatz, jetzt lese ich mich ein in moderne Pflanzenzüchtung. Schon einmal erstaunlich, dass es da so viele Jahre eine Kontroverse gibt. Diese Kontroverse ist emotional, sie ist kontrovers und man hat manchmal den Eindruck, das ist ohne Aussicht auf Kompromisse. Ich war auf vielen Gentechnikveranstaltungen und hatte irgendwann das Gefühl, das ist eigentlich ein Theaterstück. Das wird nur noch aufgeführt als ritualisierter Streit. Haben Sie dann eine gesehen, haben Sie fast alle gesehen. Gut, jetzt habe ich nur die Probleme beschrieben. Jetzt kommen wir zur Sehnsucht, etwas besser zu verstehen. Wie könnte man diese Debatte besser verstehen? Und ich werde in den kommenden Minuten auf den Gentechnik-Protest fokussieren. Man könnte sich auch die Pro-Seite anschauen. Wir interessieren uns jetzt mal für die Kontra-Seite. Ich habe das ganz, ganz simpel methodisch angelegt, nämlich mit einer Inhaltsanalyse. Ich habe relevante Player, NGOs, gentechnikfreie Regionen etc. aufgefordert per Mail, schicken Sie mir doch Informationsflyer zu, warum sind Sie gegen grüne Gentechnik? War schon einfaches Aufgabenstellung. Dann lag auf meinem Schreibtisch viele, viele dieser Folder und die habe ich dann gelesen. Von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Und wann immer mir ein Argument aufgefallen ist, habe ich das, wie in einer Inhaltsanalyse es eben so gemacht wird, identifiziert als Argument und dann verschlagwortet. Hier zum Beispiel, BT-Pflanzen stellen ein erhebliches Risiko für die Umwelt dar. In Studien wurden negative Auswirkungen auf verschiedene Schmetterlingsarten, Regenwürmer und zahlreiche weitere Insekten festgestellt. Das ist ein Gegenargument, das habe ich identifiziert und mit dem Schlagwort Nicht-Zielorganismen kategorisiert. Soweit, so verständlich, ganz simple Inhaltsanalyse, keine Rocket Science. Sie wissen dann, was am Ende rauskommt, nämlich eine sogenannte Schlagwortwolke. Die zeige ich Ihnen jetzt, die müssen Sie aber nicht sehen, denn grundsätzlich sind Schlagwortwolken vor allem eines, visualisiertes Chaos. Sie sehen zumindest, es gibt viele Argumente gegen grüne Gentechnik, aber recht viel mehr können wir davon noch nicht erkennen. Deswegen der wesentliche, relevante weitere Schritt. Wir versuchen, die identifizierten gentechnikkritischen Argumente zu ordnen, in Argumentationsfelder einzuteilen. Und das habe ich dann versucht, aus den ganzen Anti- oder gegen grüne Gentechnik-Argumenten irgendwie sowas wie eine Ordnung zu gewinnen. Und meine These wäre die folgende: Die Kontroverse lässt sich nicht zuletzt auf drei Argumentationsfelder reduzieren, die wir auch gedanklich trennen sollten. Da geht es um unterschiedliche Dinge. Das heißt, die Schlagworte lassen sich in drei großen Argumentationsfeldern zuordnen. Nummer eins, relativ überraschungsarm. Wenn wir es mit einer Technik zu tun haben, werden wir über kurz oder lang die Frage stellen, ist diese Technik gefährlich? Stellt diese Technik ein Risiko für uns dar? Und natürlich, wenn es um eine Technik geht, die nicht nur den Menschen potenziell betrifft, Nahrungsmittelproduktion, sondern auch sowas wie Natur und Umwelt, werden wir fragen, gibt es Risiken für Mensch und Umwelt? Und das ist auch das erste Argumentationsfeld im gentechnikkritischen Diskurs. Schauen wir es uns nur beispielhaft an. Ein Argument, das ich gefunden habe, und wir werten das jetzt nicht, sondern das steht in diesen Foldern, gentechnisch verändertes Saatgut führt dazu, dass mehr Menschen Allergien haben. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ich weiß, naturwissenschaftliche Geister schreien auf und wollen es gleich diskutieren. Wir bleiben mal stehen und sagen, das steht da drinnen. Das ist ein wiederkehrendes Argument. Oder wenn wir gentechnisch verändertes Saatgut in Umlauf bringen und das an Tiere verfüttern, kommt es zu Erkrankungen in Ställen. Ja? Auch das ist ein Argument, das man findet. Dieses Argument habe ich Ihnen zuvor schon beispielhaft dargestellt. Gentechnisch verändertes Saatgut kann zu Schäden bei Nicht-Zielorganismen führen, etc. Das sind klassische Risikoargumente, die wir in diesem Argumentationsfeld Risiken für Mensch und Umwelt finden. Anders formuliert geht es hier um Wissen. Oder noch genauer, es geht um fehlendes bzw. unsicheres Wissen. Ja, ist das jetzt so oder nicht? Oder brauchen wir noch weitere Langzeitstudien etc.? Jetzt leben wir in einer Technologie- und Wissensgesellschaft. Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu. In einer Technologie- und Wissenschaftsgesellschaft ist unsere plausible Umgang, unsere Strategie, wenn wir es mit fehlendem oder unsicherem Wissen zu tun haben, eine Forderung nach mehr Forschung. Und in der grünen Gentechnik-Debatte nennt man das dann biologische Sicherheitsforschung, wo man sich über Jahre, Jahrzehnte angeschaut hat, was sind jetzt die Auswirkungen, die Risiken für Mensch und Umwelt von gentechnisch verändertem Saatgut. Schauen wir in die Geschichte, nur als Beispiel, ich glaube in Deutschland war 20, 25, fast 30 Jahre biologische Sicherheitsforschung. Und dann haben die von Lehrstühlen, also jetzt nicht von Unternehmen, sondern von staatlich finanzierten Lehrstühlen, und die haben dann alle paar Jahre so einen Bericht abgelegt. Und ich zeige Ihnen hier ein Beispiel aus dem Jahr 2009. Der zweite Gentechnologiebericht der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hielt 2009 hinsichtlich der Gesundheitsrisiken transgener Pflanzen beispielsweise fest, dass trotz intensiver Sicherheitsforschung keine, und jetzt kommt das Zitat, besondere negative gesundheitliche Wirkung von gentechnisch veränderten Pflanzen nachgewiesen werden konnte. Anderslautende Meldungen, schreibt der Beirat, hätten einer wissenschaftlichen Prüfung nicht standgehalten. Also jetzt kann man sagen, 2009 sagen ganz, ganz viele in den Naturwissenschaften, in der Biologie, haben wir untersucht, keine besonderen negativen gesundheitlichen Probleme für den Menschen. Sowas wie wissenschaftlicher Konsens. Immer mit der Schwierigkeit, ich weiß, wissenschaftlicher Konsens, da möchte man immer anbohren und sagen, dann schauen wir nochmal hin. Aber trotzdem ist auch das festzuhalten. In der gleichen Zeit werden Deutsche, ganz Europa, aber auch Deutsche befragt, glaubst du, dass Gentechnik für dich gefährlich ist? Fast 70% der Deutschen stimmten im selben Jahr laut Eurobarometer der Aussage zu, gentechnisch veränderte Lebensmittel sind nicht gut für mich und meine Familie. Die Eurobarometer-Studie thematisiert dann auch Gesundheitsüberlegungen. Also es geht hier um Gesundheit. Also wir sehen hier eine Differenz, dass ganz, ganz viele wissenschaftliche Stimmen sagen, wir haben nichts gefunden. Dass aber der überwiegende Teil der deutschen Bevölkerung sagt, ich glaube, das ist gefährlich für mich. Was sehen wir hier? Wir sehen hier unter anderem, wenn wir über Risiken nachdenken, müssen wir auch über Risikowahrnehmung nachdenken. Und ich bringe hier zwei ganz, ganz simple Thesen. These Nummer eins. Ob wir Menschen, und dieses Wir ist mir hier wichtig, ich möchte nicht, dass wir so tun, ja, ja, die Menschen da draußen. Nein, nein, wir, ne? Auch wir. Ob wir Menschen etwas als riskant wahrnehmen, hängt nicht ausschließlich mit wissenschaftlichen Zahlen, Daten, Fakten rund um Schadensausmaß und Schadenswahrscheinlichkeit zusammen. Spoiler, mit was hängt es zusammen? Na, unter anderem zum Beispiel mit wahrgenommener Natürlichkeit von einem Risiko oder von einem Gegenstand oder von einem Prozess. Also, Zahlen, Daten, Fakten sind wichtig, bestimmen aber nicht, wie wir Menschen über Risiken denken und Risiko wahrnehmen. These Nummer eins. These Nummer zwei ist noch simpler. Ob Restrisiken, weil Restrisiken bleiben immer, aber ob Restrisiken bei unserer Beurteilung in den Fokus rücken oder irgendwie vernachlässigt werden, hängt nicht zuletzt mit dem wahrgenommenen Nutzen zusammen. Also Risikowahrnehmungsforschung ist ein Teilbereich der Soziologie. Diese zwei Thesen finden Sie in ganz, ganz vielen Studien der letzten 20, 30 Jahren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel mit wahrgenommenen Nutzen. Denken Sie an Smartphone. Wie das Smartphone aufkam, gab es natürlich Kritik, Skepsis, Überlegungen. Da ist das nicht gesundheitsgefährdend, zum Beispiel, dass mehr Tumorerkrankungen auftreten werden. Also dieser Fokus auf Restrisiken hat meiner Wahrnehmung nach nie so richtig Halt gefunden in unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung. Warum? Weil die allermeisten Menschen tagtäglich den Nutzen dieses Smartphones in ihren Händen haben. Sie merken, das macht das Leben einfacher, vielleicht auch komplizierter, lustiger, unterhaltsamer. Sie haben den Nutzen des Smartphones jeden Tag in ihren Händen und erleben ihn. Damit rückt das Restrisiko in der gesellschaftlichen Beurteilung weit, weit in die Ferne. Zurückzukommen auf gentechnisch verändertes Saatgut bedeutet das aber, Sie können mir danach gerne widersprechen, grüne Gentechnik hat es nicht geschafft, den Menschen zu kommunizieren, dass da ein Nutzen darin besteht, der irgendwie wesentlich ist für uns, für unsere Landwirtschaft. Gut, These zur Risikowahrnehmung, These 1, These 2, kurz abgehandelt. Risiko muss immer auch dazu führen, dass wir über Risikowahrnehmung nachdenken. Allgemein zeigt sich, dass die Debatte rund um grüne Gentechnik vor allem zu Beginn stark auf dieses Risikothema fokussiert. Ist ja auch logisch. Neue Technik, wir fragen, ist es gefährlich? Je länger Sie sich die Kontroverse aber im Laufe der Zeit anschauen, desto weniger Raum nimmt das Argumentationsfeld Risiken auch im Protest ein. Dieses Argumentationsfeld verliert an Bedeutung, während ein anderes an Bedeutung gewinnt. Warum? Weil die Implementierung einer Technik findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einem bestimmten gesellschaftspolitischen Setting. Das kann man runterbrechen auf ganz simple Fragen. Wer entwickelt eine Technik? Wer kann über eine Technik verfügen? Wer verkauft die Technik, beziehungsweise wer verkauft welche Produkte, die aus dieser Technik entstammen? Wie sind die Kontrollmechanismen gestaltet? Wer entscheidet eigentlich, ob eine Technik in welchem Raum zu welcher Zeit eingesetzt werden darf? Welche sozialpolitischen und wirtschaftlichen Konsequenzen gehen mit dieser Technik einher? Also Sie sehen, Technik findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einem bestimmten gesellschaftspolitischen Setting. Und genau das thematisiert der Gentechnik-Diskurs, der Gentechnik-Protest, immer stärker im Laufe der Kontroverse. Ich habe dieses Argumentationsfeld simpel soziale Aspekte genannt. Um ein Beispiel zu nennen, Sie finden in diesen Broschüren wiederkehrend das Argument, dass die Implementierung der grünen Gentechnik zu einer stärkeren Abhängigkeit der Landwirtschaft von einzelnen Konzernen führt. Beispielsweise durch bestimmte Patente. Diese Patente werden als ungerecht kritisiert etc. Da geht es nicht um Risiko für Mensch und Umwelt, sondern da geht es um sozialgesellschaftliche unerwünschte Folgen. Anderes Beispiel, Argument, dass man grundsätzlich sagt, wie werden eigentlich unsere Gesetze gestaltet? Vielleicht haben da wirtschaftliche Sphären zu großen Einfluss, Stichwort Lobbyismus, auf unsere politischen Entscheidungsträger. Ganz, ganz ähnlich, Sie sehen wiederkehrend das Argument, dass man der Wissenschaft misstraut, dass man sagt, ja, die Wissenschaft, aber diese Studien, da habe ich immer Bauchweh, weil die Wissenschaft steht vielleicht im Dienste der Konzerne. Das ist ein Argument, das Sie wiederkehrend in diesen Broschüren finden. Letztes Beispiel, wiederkehrend auch das Argument, dass man im Gentechnik- oder im Saatgutmarkt allgemein zu starke Tendenzen zu einer Monopolbildung hat, dass hier zu wenige Player übel bleiben, die zu große Marktkraft und damit auch vielleicht politische Macht haben. Also Kritik an Monopolbildungen. Sie sehen, dieser zweite Argumentationsfeld, soziale Aspekte, da geht es um etwas anderes als im ersten. Und wenn Sie Biologie studieren, ich habe manchmal so früher, wenn ich mit Biologiestudierenden das zu tun hatte, das Gefühl gehabt, die haben manchmal so die Sehnsucht gehabt, diese grüne Gentechnik-Debatte, die würde ich gerade abfrühstücken. Ich habe doch Biologie gelernt, ich kann den Menschen das erklären. Das mag stimmen mit Blick auf Risiko. Aber hier in soziale Aspekte tauchen ganz, ganz viele Fragen auf. Da genügt uns das Naturwissenschaftliche nicht. Da sind wir mitten in plötzlich demokratiepolitischen Prozessen und Reflexionen. Gut, soziale Aspekte. Was zeigt sich hier? Es zeigt sich, dass die Kontroverse keine reine Risikokontroverse ist. Die Kontroverse erschöpft sich nicht in einer Bilanzierung von Nutzen und Risiken einer Technologie, sondern unter dem Dach der grünen Gentechnik-Kontroverse werden grundsätzliche Fragen mitverhandelt. Fragen, die uns als moderne Technologie- und Wissensgesellschaft grundsätzlich umtreiben. Beispielhaft. Was wir im Gentechnik-Diskurs auf Basis der Inhaltsanalyse, die ich Ihnen hier vorstelle, sehen, ist eine assoziative Vermengung mit grüner Gentechnik. Da geht es um Monopole, da geht es um ungerechte Patente, das sind mächtige internationale Konzerne, da geht es um starkes Profitdenken, kurz gesagt, da geht es um Turbokapitalismus. Busch et al. Schreiben, im Protest wird Gentechnik als Symbol ungezügelten und profitorientierten Gestaltens auf Kosten von Natur und Gesellschaft gesehen. Also unter dem Dach der grünen Gentechnik-Debatte verhandeln wir eine entscheidende Frage der Gegenwart maßgeblich mit, nämlich wie wollen wir eigentlich unsere Wirtschaft regulieren oder wie müssen wir es regulieren? Wie schaut eine adäquate Regulierung der Wirtschaft aus? Ich würde sagen, diese Frage ist tatsächlich hochnotwendig, sie ist spannend. Das ist eine Grundsatzfrage, die wir als Gesellschaft jeden Tag aufs Neue diskutieren müssen. Es gibt auch gute Gründe, warum diese Grundsatzfrage mit der grünen Gentechnik-Debatte verquickt ist, aber sie ist nicht notwendigerweise und nicht ausschließlich mit der Biotechnologie verknüpft. Ich meine, wir alle wissen, dass wir zum Beispiel mit Blick auf Meta oder Apple diese Debatten genauso führen sollten, müssen und auch tun. Nur also, um ein Beispiel zu geben. Zugleich darf man auch nicht den Fehler in die andere Gedankenrichtung machen und sagen, dann ist es nur ein Zufall, dass wir grüne Gentechnik, Biotechnologie mit diesen Fragen der adäquaten Regulierung der Wirtschaft verquicken. Zufall ist es nicht. Und ich glaube, man muss da nicht zuletzt in die, ich nenne es an irgendeiner Stelle, mal in einem Text, die Prägephase der Kontroverse gehen. Und die Prägephase der Kontroverse rund um die grüne Gentechnik wären für mich die 1990er Jahre. Da ist vieles passiert, was man heute noch merkt in der grünen Gentechnik-Debatte. Also, Gentechnik wird als Symbol wahrgenommen für Turbokapitalismus, so kürze ich das jetzt ab, auf Kosten von Natur und Gesellschaft. Und da ist ganz, ganz viel in den 1990er Jahren passiert. Nur als ein Beispiel. Man könnte ja grüne Gentechnik, gentechnisch verändertes Saatgut auch einführen mit Blick auf Ziele der Nachhaltigkeit. Das ist halt nicht unbedingt passiert. Die Markteinführung war über Herbizidresistenz. Die Markteinführung geschah auch nicht aus Grundlagenforschung heraus von irgendeinem Lehrstuhl, sondern durch einen Konzern, der damals, ich formuliere es sehr diplomatisch, nicht gerade geglänzt hat durch sensibilisierte PR und Öffentlichkeitsarbeit. Da ist damals, ich traue mir das einfach zu sagen, vieles schiefgegangen, was nicht schiefgehen hätte müssen, wahrscheinlich. Also Einführung über Herbizidresistenz, ein Konzern, der nicht unbedingt sensibilisierte Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Und Sie dürfen eines nicht vergessen, viele von Ihnen im Hörsaal sind jung, in den 1990er Jahren hatten wir mindestens zwei Debatten über Landwirtschaft allgemein, die die Gesellschaft aufgerüttelt haben. Und im Schatten von diesen Debatten war damals auch die Gentechnik und in den gesellschaftlichen Darstellungen wurden die oft verquickt. Und ich rede von der Debatte rund um Klonschaft Dolly und natürlich die BSE-Krise, die zu einem unglaublichen Vertrauensverlust in die Nahrungsmittelproduktion in Europa geführt hat. Übrigens in den 1990er Jahren kann man dann auch, weil ich das Prägephase der Kontroverse nenne, auch sehr, sehr schön sehen. Plötzlich steigt die mediale Berichterstattung in Ihrem Land, in Deutschland, sprunghaft an. Zu Beginn der 1990er ist grüne Gentechnik, jetzt weiß Gott, kein Phänomen, das auf die Titelseiten schafft. Nicht? Die Leute verstehen das wahrscheinlich nicht. Sie finden auch noch viele Artikel, die sehr optimistisch, positiv darüber Bericht erstatten. Im Laufe der 1990er Jahre wird die Berichterstattung kritischer und plötzlich sind sie auf den Titelseiten. Herzliche Gratulation. Gut, ich habe gesagt, unter dem Dach der grünen Gentechnik-Kontroverse werden grundsätzliche Fragen mitverhandelt. Schauen wir uns ein zweites als Beispiel an. In den Broschüren tauchen Schlagworte auf wie, es fehlt an Langzeitstudien. Wir haben doch unabsehbare Folgen und grundsätzlich das, was wir hier machen, wir haben es mit einer zu komplexen Materie zu tun, lassen wir doch die Finger davon. Das stellt eine wichtige Grundsatzfrage, denn egal wie viel wir forschen und wissen, Nichtwissen bleibt ein, Zitat Wehling, Nichtwissen bleibt ein eigenständiges und offenbar dauerhaftes soziales und wissenschaftliches Phänomen. Wir kriegen das Nichtwissen nicht aus der Welt. Egal wie viel wir wissen immer irgendwas nicht. Damit angesprochen ist die spannende Grundsatzfrage, wie gehen wir als Gesellschaft eigentlich damit um, dass Nichtwissen eine bleibende Entität ist? Wir wissen nie alles. Wann wissen wir genug, dass wir sagen können, jetzt können wir verantwortungsbewusst eine Entscheidung treffen, obwohl immer Restrisiken bleiben? Auch hier, genau zur Parallele zum Beispiel von zuvor, würde ich sagen, das ist eine hochnotwendige Frage, die wir als Gesellschaft diskutieren müssen. Aber auch hier ist sie nicht notwendigerweise und ausschließlich nur mit grüner Gentechnik verquickt. Aber natürlich müssen wir hier deskriptiv bleiben. Es betrifft natürlich besonders Techniken, bei denen es um viel geht. Und bei grüner Gentechnik geht es um viel. Nahrungsmittelproduktion und Natur. Das ist nicht nichts. Gut, in der Gentechnikkritik zeigt sich darüber hinaus etwas, das man als eines der wichtigsten Phänomene einer modernen Gesellschaft sehen kann. Frei nach Niklas Luhmann sagt er, einer der wichtigsten Währungen einer modernen Technologiegesellschaft ist Vertrauen. Oder Vertrauen ist immer das Problem, es fällt uns nicht auf, wenn es da ist. Es fällt uns auf, wenn es nicht mehr da ist. Das kennen Sie vielleicht aus Beziehungen. In der Gentechnikkritik zeigt sich etwas, was wir auch Jahre später dann in der Corona-Debatte maßgeblich gesehen haben. Vielleicht ist grüne Gentechnik-Debatte in vielen Dingen ein Vorläufer. Nämlich, Sie sehen Misstrauen. Sie finden in diesen gentechnikkritischen Broschüren ganz, ganz viel Misstrauen gegen Wissenschaft, gegen Regulierungen und vor allem auch gegenüber der Politik. Ich würde das so zusammenfassen, dass Sie in diesen gentechnikkritischen Protesten, und ich werte das nicht, mag ja auch gute Gründe dafür geben, also nicht, dass Sie mich da falsch verstehen, Sie finden etwas, das man durchaus Politikverdrossenheit nennen kann. Und Politikverdrossenheit, Sie wissen es, zeichnet sich vor allem durch zwei Empfindungen aus, nämlich durch ein schwindendes Vertrauen in die Moral der Politiker und Politikerinnen. Und das finden Sie in diesen Broschüren, dass Sie sagen, ja, die kümmern sich doch gar nicht um uns. Ein wiederkehrendes Argument wäre zum Beispiel, wir, die Mehrheit, wollen das eh nicht, aber die Politiker, die richten es sich, die hören nicht auf das Volk. Also schwindendes Vertrauen in die Moral. Aber Sie finden auch den zweiten Aspekt von Politikverdrossenheit, dass die Broschüren an vielen Stellen den Eindruck vermitteln, selbst wenn die Politik wollte, sie ist gegenüber den Konzernen und ihrer Macht mit keiner Durchsetzungskraft ausgestaltet. Politikverdrossenheit, dass man sagt, die hören nicht auf uns, die haben sowieso keine Chance, es ist sowieso wurscht. Gut, soziale Aspekte damit abgehandelt. Zwischenfazit. Ein Zwischenfazit ist, was sehen wir? Im Gentechnik-Protest und in der Kontroverse um die grüne Gentechnik gibt es mindestens zwei Argumentationsfelder. Das eine ist Risiken, das andere ist soziale Aspekte. Meine These wäre, wir erleben im Laufe der Jahrzehnte der Kontroverse einen Shift. Risiko ist immer weniger wichtig, die sozialen Aspekte werden immer, immer prominenter. Ich habe aber zuvor drei Argumentationsfelder versprochen und damit fehlt uns noch eines, wenn Sie aufmerksam zugehört haben. Und das dritte Argumentationsfeld würde ich benennen mit grundsätzliche Fragen der Mensch-Natur-Beziehung. Jetzt geht es nicht mehr um Risiken, wie wirkt sich gentechnisch verändertes Saatgut auf einen bestimmten Schmetterling aus, sondern jetzt geht es ums große Ganze. Da ist der Mensch, da ist die Menschheit, da ist die Natur, schwieriger Begriff. Wie wollen wir die Mensch-Natur-Beziehung eigentlich gestalten? Und jetzt sind wir Richtung Ethik unterwegs, Richtung philosophische Fragestellungen. Welche Argumente finden wir? Nur als Beispiel. Gentechnik wird als etwas Unnatürliches beschrieben und auch kritisiert. Das ist was Unnatürliches, von dem wir die Finger lassen sollten. Stichwort menschliche Hybris. Der Mensch verkennt seine Stellung im Kosmos und greift hier zu tief in etwas ein, von dem er eigentlich die Finger lassen sollte. Oder ein Argument, das Sie finden, Natur ist gut und fruchtbar, wie sie ist. Da müssten wir gar nicht so tief eingreifen. Die Natur meint es doch gut mit uns. Ich komme noch darauf zu sprechen. Oder auch die Würde der Natur. Es verletzt die Würde der Pflanze, wenn wir bestimmte gentechnische Eingriffe bewerkstelligen. Gut, ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen näher auf dieses dritte Argumentationsfeld eingehen, auch weil es das ist, wo ich sagen würde, vielleicht macht es am meisten Spaß, mit philosophischer Perspektive draufzuschauen. Was ist eigentlich Natur? Das ist eine schwierige Frage. Mittelstraß, der Philosoph, hat sicherlich recht, wenn er sagt, Natur ist ein Schlüsselwort der Geschichte. Sie können sich unsere Ideengeschichte wahrscheinlich nicht vorstellen, wenn Sie den Naturbegriff rausziehen. Das funktioniert nicht. Zugleich ärgert sich Hume schon im 18. Jahrhundert über ein vage und unbestimmtes Wort. Das ist doch immer nicht, wenn man glaubt, man hat's, dann entfleucht es wieder. Sieverle schreibt, die Frage nach der Natur führt rasch ins Uferlose, sodass man niemals zu einer zufriedenstellenden Antwort kommen kann. Also sind Sie reichlich deprimiert? Weil eigentlich sagt das, wir brauchen über Natur gar nicht nachdenken, das ist zu kompliziert. Was macht man in der Philosophiegeschichte gerne, wenn es wirklich, wirklich kompliziert ist? Na, gehen wir zurück zu den großen Anfängen, zu den Säulenheiligen der Philosophie. Und einer davon wäre Aristoteles. Wir machen das jetzt ganz, ganz simpel. Aristoteles ist ein, ja, ich würde jetzt sagen, der ist nicht nur Philosoph. Auch wenn wir den so für uns vereinnahmen. Der gehört Ihnen, wenn Sie Biologie studieren, genauso. Aristoteles sagt, Sie sind vernunftbegabte Lebewesen, lassen Sie doch die Vernunft auf die Welt los. Und das macht er dann in seinem Leben. Also der verbringt mal 2 Jahre im Wald und schneidet Käfer auf und zeichnet Blätter ab, weil er die Welt verstehen möchte. Dann schreibt er seine politischen Schriften und Ethik. Deswegen wird er in philosophischen Hörsaalen unterrichtet. Aber grundsätzlich ist er auch ein Naturforscher. Aristoteles denkt also über den Physis-Begriff nach und sagt, dieser Naturbegriff ist so ärgerlich, den kann man eigentlich am besten nur dann verstehen, wenn wir ihm ein Pendant gegenübersetzen. Und er sagt, sein Vorschlag wäre das folgende, Natur und Artefakte. Artefakte, das von Menschen gemachte, Natur, das von selbst, sich selbst bewegende Kinesis. Also die Natur, sagt Aristoteles, hat das Prinzip der Selbstbewegung. Also das Gewordene, das von selbst Gewordene. Das ist doch eigentlich das, was wir Natur nennen, meint Aristoteles. Das können wir dann gut verstehen, wenn wir sagen, das ist ja nicht alles. Sie sitzen hier in einem Hörsaal, Sie sitzen auf Stühlen, auf Sesseln. Das sind Artefakte. Egal wie lange Sie im Garten wachsen, es wird nie ein Stuhl wachsen. Weil Artefakte haben das Prinzip der Bewegung in einer äußeren Instanz. In einem Tischler, der sagt, weißt was, heute ist ein schöner Tag, ich mache aus diesem Baum einen Stuhl. Also Artefakte, das Gemachte. Dumm ist das nicht von Aristoteles, weil wenn wir über Natur nachdenken, machen wir immer diese Schere auf, oder? Zwischen dem, was der Mensch gemacht hat und dem, was von selbst geworden ist. Aber natürlich, müssen wir problematisieren, inwieweit dieser Unterschied damals gegriffen hat in der Antike, aber vor allem, inwieweit er heute unsere Gegenwart adäquat zu beschreiben vermag. Jetzt mache ich etwas sehr, sehr Riskantes. Ich bin Geisteswissenschaftler und zeige in einem Hörsaal, wo, glaube ich, viele Biologen sitzen, Biologinnen, ein Bild. Und Sie sehen hier den Mais auf der rechten Seite. Aber Sie sehen hier links auch eine Sorte, die überhaupt nicht aussieht wie der Mais. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist das die Ursprungsform, aus dem die Menschheit den Mais gezüchtet hat, nämlich Balsas Deosinte. Also wir sehen hier, Balsas Deosinte sieht ganz anders aus als der Mais. Was eigentlich spannend ist, wenn wir Menschen fragen, ist der Mais was Natürliches, glaube ich, dass viele Menschen dazu sagen, ja. David Blackburn, ein englischer Historiker, sagt, alles, was der Mensch gestaltet, setzt irgendwann die Patina einer Natürlichkeit an. Wir nehmen es dann irgendwann als natürlich wahr, wenn wir uns daran gewöhnt haben. Aber grundsätzlich ist es spannend, weil das hier hat der Mensch gezüchtet, nicht mit der Genschere, nicht mit Genome Editing, sondern mit ganz normaler Züchtung über einen langen Zeitraum. Und damit müssen wir natürlich Aristoteles problematisieren. Mittelstraß schreibt, unberührte Natur wird zum alleinigen Inventar von Märchen- und Abenteuergeschichten in der Gegenwart. Wenn Sie unberührte Natur sehen wollen, müssen Sie wahrscheinlich Herr der Ringe einlegen. Die deutsche Philosophin Kara Füllis schlägt daher vor, verwenden wir doch den Begriff Biofakt, der eine Mischung ist aus Bio, also etwas ist von selbst gewachsen, aber ist auch vom Menschen maßgeblich gestaltetes Artefakt. Und Kara Füllis sagt, wir leben in einer Welt der Biofakte. Das meiste um uns herum ist nicht unberührte Natur, sondern wir brauchen Begrifflichkeiten, die die dichten Verwebungen von Kultur und Natur uns immer wieder vor Augen führen, statt eine simple Dichotomie anzunehmen. Wenn ich in Wien in die U-Bahn steige, sehe ich jeden Tag Hunde. Die haben relativ wenig mit einem Wolf zu tun. Die sind in Handtaschen lebend. Das wäre ein Biofakt. Also ja, maßgeblich vom Menschen gestaltete Natur. Nichtsdestotrotz müssen wir festhalten, der Naturbegriff macht noch immer Sinn. Weil eine Pflanze ist eine Pflanze, da passiert etwas ohne uns. Und selbst wenn wir uns jetzt in diesem Raum einigen würden, der Naturbegriff ist sinnlos, der Naturbegriff findet Verwendung. Wir könnten sogar sagen, vielleicht wird der mehr verwendet denn ever. Also der Naturbegriff bleibt von zentraler und wirkmächtiger Bedeutung. Wir reden über Natur, wir reden vielleicht so viel über Natur wie überhaupt noch nie in der Geschichte. Und, jetzt gehen wir ein bisschen über Aristoteles hinaus, das Spannende ist ja nicht die Unterscheidung zwischen Gewordene und Gemachte, sondern dass wir in Alltagsdebatten, aber auch in gesellschaftspolitischen Debatten, in der Werbung, im Marketing und auch wahrscheinlich, wenn wir einfach miteinander reden, Folgendes wahrnehmen, nämlich dass das Gewordene einen moralischen Alltagsbonus aufweist. Das ist frei nach Dieter Birnbacher, einem deutschen Philosophen. Also mit der Natur meinen wir oft das Richtige, das Bessere, auch manchmal das moralisch Richtige, moralischer Alltagsbonus. Während dann das Gegenteil, das ist unnatürlich, das ist schlecht, das ist künstlich, natürlich defizitär erscheint. Und jetzt sind wir wieder bei der Gentechnik-Debatte und den Broschüren, wo das Argument auftaucht, Gentechnik ist unnatürlich, also schlechter als das von der Natur selbst hervorgebrachte. Aber dabei möchte ich nicht stehen bleiben, ich möchte es jetzt ein bisschen abstrakter machen. Was sehen wir daran? Es ist verdammt schwer zu definieren, was Natur ist. Wir reden aber trotzdem über Natur. Meine These wäre, es ist vor allem spannend, darüber nachzudenken, welche Naturvorstellungen haben wir eigentlich? Also, obwohl oder gerade weil Natur so vage und unbestimmt ist, zeigen sich in der Ideengeschichte, in unseren Debatten, Bilder, Ideen, Deutungen und Assoziationen rund um Natur. Mit Natur sind bestimmte Deutungsmuster verquickt. Diese Naturvorstellungen sind idealtypisch, aber sie sind vor allem historisch-kulturell variabel. Das, was Sie heute unter Natur verstehen, haben vielleicht Deutsche im 16. Jahrhundert ganz, ganz anders gesehen. Und dafür möchte ich jetzt im Folgenden ein paar Beispiele nennen. Mir ist aber dabei ein kleiner Disclaimer wichtig, nämlich, mir geht es jetzt nicht darum, dass wir diese Naturvorstellungen irgendwie entlarven. Dass wir sagen, ach schaut, das ist eine völlig dumme Naturvorstellung, die ist plausibel, die ist unplausibel. Warum sind diese Naturvorstellungen so wirkmächtig? Warum finden wir die in unseren gegenwärtigen Debatten, aber wir finden sie in 2000 Jahren Ideengeschichte? Warum? Weil jede dieser Vorstellungen ihre eigene Plausibilität aufweist. Da gibt es meistens durchaus Gründe, warum man Natur so wahrnehmen kann. Okay? Ich möchte dabei mit einem Beispiel beginnen, die nichts mit Gentechnik zu tun hat, aber wo nochmal schön deutlich wird, was ich meine, wenn ich sage, Naturvorstellungen sind historisch-kulturell variabel, weil das sehen wir besonders dann, wenn wir in ästhetischer Perspektive auf Natur blicken. Also die folgende Slide hat nichts mit Gentechnik zu tun, aber nur um deutlich zu machen, was meine ich damit? Sie verstehen Naturvorstellungen vielleicht gemeinhin anders als ein Freiburger im 16. Jahrhundert. Sie sehen hier ein Bild, Gemälde, Hochgebirge, wahrscheinlich Alpen. Das ist jetzt keine Tourismuswerbung für Österreich, könnte aber eine sein. Wir sehen hier die wilde Natur des Hochgebirges. Ich wette, beziehungsweise ich kenne die Studien, wenn wir Leute fragen, na, sag uns mal, was du für Assoziationen hast, die meisten sind extrem positiv. Nicht? Natur, da kann ich aufatmen, da kann ich abschalten. Natur wird zu einem Sehnsuchtsbegriff und Sehnsuchtsort. Wenn man am Urbanen, dem Stress und den negativen Daseins, Schattenseiten des urbanen Lebens leidet, dann ist die Natur natürlich der Gegenbegriff, der Sehnsuchtsort. Und die ästhetische Wertschätzung für die Natur ist dann gegeben, indem man sagt, ich sehe die Alpen, da kann ich aufatmen, majestätisch, erhaben, nicht? Ein Gefühl der Erhabenheit. Und Groh und Groh haben das schön analysiert, die sagen, diese Begrifflichkeiten finden wir zum Beispiel im 18. Jahrhundert. Die Alpen werden beschrieben als schön, erhaben, majestätisch oder, schöne Begrifflichkeit, die Alpen sind Kathedralen der Natur. Nicht? Wenn Sie das nächste Mal bei uns in Österreich sind, merken Sie, das sind Kathedralen der Natur. Gut, jetzt, wenn wir jetzt drüber nachdenken, denkt man sich, ja, Moment mal, das kann man doch gar nicht anders sehen, oder? Sind doch schön, die Alpen. Im 17. Jahrhundert werden über dieselben Berge ganz andere ästhetische Urteile gefällt. Schutt und Abfall, Auswüchse, das sind Warzen auf dem Antlitz der Erde. Das finden Sie in gängigen Diskursen im 17. Jahrhundert übers Hochgebirge. Sie sehen, Naturvorstellungen sind kulturell-historisch variabel. Die können sich natürlich individuell, aber vor allem über die Zeiten, über die Kulturen verändern. Letztes Beispiel zudem, im Jahre 1592 haben die Jesuiten etwas gemacht, was wir heute Summer School nennen würden. Die haben sich eingeschlossen, die klügsten Köpfe ihrer Zeit, haben sich eingeschlossen zu einer Konferenz in Portugal und ihr Thema war das Hochgebirge Teil der ursprünglichen Schöpfung. Warum? Weil die Hässlichkeit hatte Zweifel darüber aufkommen lassen. Es gibt in England 100 Jahre später einen Theologen, der schreibt zum Beispiel noch das Buch, wo er sagt, er ist vollkommen davon überzeugt, als Gott die Erde geschaffen hat, war sie flach. Dann geschah der Sündenfall und dann hat Gott gesagt, hey, als Strafe setze ich euch da die hin. Also, Naturvorstellungen historisch-kulturell variabel. So, das war ästhetische Perspektive. Mein Spoiler war, das hat mit der Gentechnikdebatte relativ wenig zu tun. Aber jetzt schauen wir uns Naturvorstellungen an, die ich in meiner Inhaltsanalyse gefunden habe im gentechnikkritischen Protest und die ich dann immer ein bisschen abgeglichen habe. Finde ich die auch in der Ideengeschichte, in der europäischen, weil also ich habe jetzt nicht andere Kulturkreise mal angeschaut. Ich beginne mit einer ganz simplen Frage, über die Sie kurz in Stille nachdenken, 3 Sekunden. Es klingt nach einer simplen Frage, aber die ist eigentlich ziemlich tricky. Können Sie sich einer Pflanze gegenüber moralisch falsch verhalten? Ich rede ein bisschen langsamer, damit Sie... Können Sie sich einer Pflanze gegenüber moralisch falsch verhalten? So, und ich bitte Sie nicht zu schummeln, indem Sie sagen, ich stelle mir einen Baum vor, der steht hinter meinem Haus und dann säge ich um und meine Enkelkinder sagen, schade Opa, jetzt können wir nicht mehr im Schatten spielen. Das wäre geschummelt, weil da geht es ja um Sie und die Nachfahren, nicht? Um die nachfolgenden Generationen. Nein, bitte stellen Sie sich vor, da ist eine Pflanze, da sind Sie, da ist niemand sonst, spielt eine Rolle. Können Sie sich einer Pflanze gegenüber moralisch falsch verhalten? Das ist eine spannende Frage. Ich kann Ihnen versprechen, dass ich keine Antwort darauf habe. Aber im 20. Jahrhundert finden wir mindestens 2 grob zusammengefasste Antworten. Die eine ist die klassische. In der sogenannten anthropozentrischen Ethik ist die Pflanze eine bloße Ressource. Warum anthropozentrische Ethiken, Klammer auf, als Beispiel wird meistens Immanuel Kant genannt, Klammer zu, laufen ganz oft darauf hinaus, dass man sagt, wem schulde ich eigentlich einen moralischen Umgang um seiner selbst willen? Nur vernunftbegabten Lebewesen. Nicht diesen Tisch, keinem Stein, keiner Pflanze. Anthropozentrische Ethiken würden sagen, Pflanze, bloße Ressource. Was bedeutet, und die anthropozentrische Ethik ist über viele Jahrhunderte die maßgebliche, was bedeutet, dieser Ethikkonzeption folgend, können Sie sich einer Pflanze gegenüber nicht moralisch falsch verhalten. Der Pflanze selbst wiederholen, nicht mit Auswirkungen auf andere Menschen. Sie und die Pflanze stehen sich gegenüber. Die anthropozentrische Ethik würde sagen, Sie können sich an dieser Pflanze nicht versündigen. Da können Sie nichts falsch machen. Good news. Pflanzen haben da keinen moralischen Eigenwert. Sie erahnen es aber schon, dass vor allem im 20. Jahrhundert in der Ethik ein neuer Gedanke oder ein alter Gedanke in neuem Kleid auftaucht, nämlich, dass man sagt, Moment, vielleicht haben Pflanzen doch einen moralischen Eigenwert. Das ist der Grundgedanke der biozentrischen Ethik. Die argumentiert wie folgt. Vernunft ist ein relevantes Kriterium, wenn wir sagen wollen, wer kann eigentlich Ethik betreiben? Das können wir, das kann die Pflanze nicht. Aber Vernunft ist ein irrelevantes Kriterium, wenn es darum geht, wem gegenüber muss ich mich um seiner selbst willen moralisch verhalten? Und ein Beispiel, Antwort wäre, den Sie vielleicht auch kennen, Albert Schweitzer, der oft als einer der Biozentristen genannt wird, der es geschafft hat, über die geisteswissenschaftliche Bubble hinaus Bekanntheit zu erlangen. Albert Schweitzer sagt, es geht nicht um Vernunft, sondern ich bin Leben inmitten von Leben, das Leben will. Und diesem Lebenswillen, diesem Lebendigen um mich herum, muss ich mit Ehrfurcht als Grundhaltung begegnen. Die Pflanze kann auch also hier einen moralischen Eigenwert beanspruchen. Was bedeutet der biozentrischen Ethik folgend? Können Sie sich einer Pflanze gegenüber tatsächlich moralisch falsch verhalten? Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen nach akademischem Elfenbeinturm, aber Sie leben hier sehr nah an der Schweiz. In der Schweizer Gesetzgebung, seit 1992, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, steht tatsächlich drinnen der Begriff Würde der Kreatur. Und die Schweizer Gesetzgebung hat das auch glasklar gemacht, damit ist nicht nur der Mensch gemeint, auch nicht nur Tiere, sondern laut Schweizer Gesetzgebung hat auch die Pflanze eine Würde. Mit allen Problemen, die darauf gefolgt sind, nämlich in der Volksabstimmung wird es bejaht und dann braucht es Ethikkommissionen, die klären sollen, was zur Hölle bedeutet das. Aber nur als ein Beispiel, Sie müssen das nicht lesen können, das nur, damit ich lesen kann. Also, Votum der Eidgenössischen Ethikkommission für die Biotechnologie im Außerhumanbereich, die haben sich das dann angeschaut und haben zum Beispiel gesagt, eine genetische Veränderung von Pflanzen, die die Fortpflanzungsfähigkeit von diesen Pflanzen beeinträchtigt, verletzt die Würde der Pflanze. Das wäre also unmoralisch, das wäre falsch. Sie sehen 2 ganz unterschiedliche Ethikansätze. In der einen ist die Pflanze nur Ressource, in der anderen müssen Sie über diese Pflanze tatsächlich um ihrer selbst willen nachdenken und natürlich, Sie finden biozentrische Argumente in den gentechnikkritischen Broschüren. Die verwenden nicht die Begrifflichkeit Biozentrismus, das ist etwas, das macht die Geistesgeschichte. Aber inhaltlich finden Sie diese Argumente durchaus im gentechnikkritischen Protest. Und ich würde sagen, es ist auch eine wirklich spannende Frage. So, Sind Sie ready für die nächste Frage? Ich stelle Ihnen wieder eine simple Frage über Natur und Pflanzen. Nämlich, wenn Sie an die Natur denken, ist die Natur für Sie etwas Robustes und Starkes? Oder ist Natur etwas, das Sie verbinden mit fragil, verletzlich? Bedroht die Natur uns oder bedrohen wir sie? Auch hier finden wir in der Ideengeschichte durchaus beide Vorstellungen. Natur als robust und feindlich. Also um ein wunderschönes Deutsch zu sagen, über viele Jahrhunderte wird Natur als etwas wahrgenommen, das eigentlich unkaputtbar ist. Egal wie tief der Mensch in sie eingreift. Hans Jonas, der berühmte Umweltethiker aus Deutschland, der schreibt auf den ersten Seiten seines Buchs Prinzip Verantwortung, dass der Mensch der Antike, der hat schon Umweltzerstörung gekannt. Aber de facto war er auch tief von der Überzeugung durchdrungen, die Natur kann ich als Mensch nicht kaputt machen. Die erholt sich immer wieder. Dazu ist meine Wirkmacht als Mensch zu klein. Denken Sie an die Neuzeit. Da ist die Natur nicht nur etwas Robustes, sondern der Mensch muss die feindliche, grausame Natur unterwerfen. Das war eigentlich sowas wie das Bacon-Programm, wo man sagt, da ist die Natur, wir müssen sie besiegen. Friedrich II. Schreibt beispielsweise noch, wer wüstliegendes Land urbar macht und Sümpfe austrocknet, der macht Eroberungen von der Barbarei. Also ein heutiger Kanzler, eine heutige Kanzlerin von Deutschland könnte Umgestaltung von Wildnis nicht framen mit, na, wir erobern da was von der Barbarei, ist doch schön, Natur verbessern. Geht heute nicht mehr. Über viele Jahrhunderte, der Mensch muss die Natur besiegen. Schöne Beispiele sind auch übrigens die Debatten, wie wurde die Rheinregulierung beschrieben. Da muss man einem Feind, das ist der Fluss, Fesseln anlegen. Das ist total martialisch. Im 20. Jahrhundert taucht eine andere Naturvorstellung auf, die eigentlich sowas ist wie unser Hauptprogramm der Naturvorstellungen. Nämlich Natur ist verletzlich, ist fragil. Nicht die Natur bedroht uns, sondern wir bedrohen die Natur. Wir haben die Natur besiegt und sind dabei, uns zu Tode zu siegen. In Deutschland gibt es, ich weiß nicht, ob es noch immer gibt, aber früher gab es viele, viele Jahre den sogenannten Jugendreport Natur. Da wurden deutsche Jugendliche und Kinder befragt, wiederkehrend alle 2 Jahre, glaube ich. Wenn du Natur hörst, woran denkst du? Und der Jugendreport Natur aus dem Jahre 1997 hat den Begriff geprägt, das Bambi-Syndrom. Weil sie gesagt haben, ist eigentlich spannend, wenn wir unsere Jugendlichen fragen und die denken über Natur nach, dann stellen die sich so ein scheues Reh da, das man beschützen muss, das man überhaupt nicht angreifen darf, weil Natur ist etwas extrem Verletzliches. In diesem Jugendreport, auch ganz spannend, wurden die Jugendliche damals gefragt, wenn du Wald hörst, woran denkst du da? Viele deutsche Kinder haben gesagt, Wald, da darf ich nichts angreifen, muss leise sein. Das wurde dann auch problematisiert, weil es ist ja schön, wenn man Ehrfurcht und Scheu hat, aber es ist natürlich auch die Frage, wollen wir eigentlich, dass Menschen Naturerfahrungen so beschreiben wie, weiß nicht, wie in der Bibliothek? Nicht? Da störe ich als Kind nur. Also, was wir sehen im 20. Jahrhundert, ist, dass viele, viele Menschen Natur als etwas Verletzliches wahrnehmen. Und diese Vorstellung der Fragilität der Natur finden Sie auch ganz, ganz stark im Gentechnikprotest. Die Soziologin Magdalena Sawicka sieht in ihren Texten hier auch eine maßgebliche Begründung, warum in der Gegenwart unterschiedliche Kulturen und Länder Gentechnik unterschiedlich kritisch sehen. Und ihr Beispiel wäre Amerikaner, jetzt, da geht es immer um Durchschnittswerte und Studien, Amerikaner und Amerikanerinnen haben eine Naturvorstellung, die etwas mehr dazu tendiert zu sagen, ach, die Natur ist robust. Während Deutsche vielleicht etwas mehr dazu tendieren zu sagen, Natur ist hochgradig fragil. Was dann natürlich dazu führen könnte, dass man technologische Eingriffe kritischer wahrnimmt. Gut, nächste Frage. Wenn Sie an Natur denken, ist Natur für Sie etwas Fruchtbares? Ist Natur fruchtbar? Oder ist sie karg? Meint es die Natur mit Ihnen gut, wenn es um Ernte geht, wenn es um Nahrungsmittelproduktion geht oder nicht? Auch hier finden wir beide Vorstellungen in der Ideengeschichte. Und das finde ich irgendwie besonders spannend, weil wenn wir heute Leute fragen, woran denkst du, wenn du Natur hörst, dann kommen durch die Bank positive Beschreibungen. Wie zuvor erwähnt, da kann ich aufatmen, Natur ist gut. Natur ist aber auch fruchtbar. Beide Vorstellungen finden wir in der Ideengeschichte. Natur als fruchtbarer Garten wird auch oft zusammengefasst als eine Vorstellung Ökonomie Nature. Die Natur ist für den Menschen zum Besten eingerichtet. Und jetzt gehen wir ganz tief in die Ideengeschichte. Diesen Gedanken finden Sie in der Bibel. Auf diese Genesis-Aussage von Gott haben sich ganz viele Jahrhunderte berufen. Gott macht die Welt, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Das schwingt mit. Dann muss es die Natur ja auch gut mit uns meinen. Lactanz, ein Gelehrter, lebt 200 Jahre nach Christus, schreibt ganz viele Bücher. Und an manchen Stellen dieser Bücher kommt er auch auf Landwirtschaft und Natur zu sprechen. Schauen wir uns kurz an, wie er sich Natur vorstellt. Er schreibt, der Hauch der Winde zieht die Wolken an, dass die Saaten von Regen beträufelt werden, die Weinstöcke von Reben, die Bäume von Obst überschwellen. Und diese Güter werden im Verlauf des Jahres abwechselnd geboten, damit es nie an dem gebreche, was das menschliche Leben aufrecht hält. So stellt sich Lactanz Natur vor in der Perspektive der Landwirtschaft, der Praxis, wenn es um Ernte geht. Wir könnten auch sagen, Lactanz denkt an ein Schlaraffenland. Das ist uns aber heute nicht fremd. Versuchen Sie mal vor Ihrem geistigen Auge klassisches Agrarmarketing zu visualisieren. Weinbau, Obst, vielleicht teilweise auch Nutztierhaltung, sehen Sie auch oft Kühe auf der Weide. Auch dort ist die Natur fruchtbar, oder? Sie sehen immer grüne Wiesen. Sie sehen Obstbäume, die vor Obst überquellen. Das ist eigentlich spannend, weil die Kontrastdeutung, die wäre möglich und die hat über viele Jahrhunderte auch maßgeblichen Raum eingenommen. Man spricht hier von der Vorstellung Natur als karges Feld, auch von der Vorstellung Natura lapsa. Martin Luther zum Beispiel war tief durchdrungen von, die Natur ist schlecht und die wird immer schlechter. Das Schöne an der Bibel ist, sie finden immer für alles Hinweise, nicht? Für das eine und fürs Gegenteil. Aber wirklich spannend ist, haben Sie mal die Sündenfallgeschichte aufmerksam gelesen? Also ich bin jetzt nicht Theologe, aber eigentlich ist es wirklich spannend. Eine der spannendsten Stellen der Bibel, oder? Adam und Eva, Sündenfall, Gott ist wirklich nicht gut drauf, er ist wütend auf uns. Was macht Gott in diesem Moment? Er erzählt den Menschen, was ihnen blühen wird, oder genauer, was ihnen nicht mehr blühen wird. Wenn Sie das genau lesen, erzählt er uns Gott eigentlich in dieser Stelle von Landwirtschaft. Und er verflucht nicht den Menschen allein, sondern er verflucht das Feld. Verflucht soll der Acker sein um deinetwillen. Der verflucht den Acker. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähern, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Gott verdonnert uns zur Landwirtschaft und weist uns darauf hin. Die Natur meint es nicht nur gut mit dir. Die Natur ist nicht nur ein fruchtbarer Garten. Sie ist ein karges Feld, wo du schwitzen wirst, um dich ernähren zu können. Jetzt habe ich vorher Lactanz zitiert. Jetzt bringen wir jemanden, der auch ein Gelehrter ist und ziemlich in der gleichen Zeit lebt wie er, nämlich Cyprian. Cyprian schreibt auch viele Bücher und auch er kommt auf Natur zu sprechen, auf Landwirtschaft. Und der beschreibt ganz anders Natur. Nicht mehr reicht im Winter des Regens Fülle aus, um die Samen zu nähren. Nicht mehr stellt sich im Sommer die gewohnte Hitze ein, um das Getreide zur Reife zu bringen. Nicht mehr kann sich der Frühling seiner früheren Milde rühmen. Und auch der Herbst spendet uns die Früchte der Bäume nicht mehr in so reicher Menge. Also man muss sich das natürlich nicht merken, aber Sie sehen, wie unterschiedlich die Fruchtbarkeit oder Nichtfruchtbarkeit von Natur thematisiert und wahrgenommen werden kann. Und mit Blick auf unseren Gentechnikdiskurs überwiegt natürlich die Vorstellung von Natur als fruchtbaren Garten. Dieses Argument finden Sie in diesen Diskursen immer wieder, zu sagen, die Natur meint es doch gut mit uns, wir müssen gar nicht so tief invasiv in sie eingreifen, um ihr die Ernte abzuringen. Und dazu ein letzter Gedanke. Ich würde allgemein sagen, dass wir, auch wenn wir den Gentechnikdiskurs jetzt völlig ausblenden, allgemein dazu tendieren, uns Natur als etwas Gutes vorzustellen. Und wie gesagt, das hat ja auch eine gewisse Plausibilität. Aber auch das Kontrastmodell, Natur als karges Feld, das es nicht gut mit uns meint und wir müssen schwitzen, hat eine eigene Plausibilität. Und es gibt wahrscheinlich Gründe, warum wir als Gesellschaft in der Gegenwart eher zu optimistischen Naturvorstellungen tendieren. Da gibt es einen wunderschönen Satz von Radkau, der diese These auf den Punkt bringt. Nämlich Radkau schreibt, dass die Natur von sich aus ein blühender Garten sei, ist eine typische Illusion derer, die nicht im Garten arbeiten. Und damit meine ich bitte nicht, dass man am Samstagnachmittag ein bisschen gattelt, würde man in Österreich sagen, sondern nicht der Natur die Ernte abzuringen. Das ist ein wichtiger Punkt, der übrigens auch nochmal zu dem Beispiel Smartphone ergänzend passt. Die allerwenigsten Menschen arbeiten in der Landwirtschaft. Das ist für die Debatte extrem relevant, nicht? Dass wir auch in der Diskussion berücksichtigen sollten. Okay, ich komme zu einem Fazit zu den Naturvorstellungen und biege dann in die Schlusskurve ein. Wir könnten jetzt noch weitere Naturvorstellungen identifizieren, die im Gentechnikprotest relevant sind, die plausibel sind, wo es aber auch Kontrastmodelle gibt. Ich kürze das jetzt alles ab. 1987 hat die deutsche Philosophin Engels geschrieben, Die Gentechnologie wird Auswirkungen auf unser lebensweltliches Verständnis von Natur haben. Und ich glaube, das stimmt, aber ich glaube, andersrum hätte der Satz noch viel mehr gestimmt. Nämlich, unsere Verständnisweisen von Natur haben Auswirkungen auf die Debatten über Gentechnik. Ich glaube, so rum hätte der Satz noch viel, viel mehr Wahrheitsgehalt gehabt. Gut, also es gibt Naturvorstellungen, die sind auch maßgebliche Hintergrundfolien der Kontroverse. Damit zoome ich wieder raus und komme langsam zum Ende, denn ich habe ja gesagt, ich versuche die Debatte, obwohl ich natürlich viele Punkte nicht angesprochen habe, die wahrscheinlich auch relevant sind, ich versuche die Debatte ein Stück weit besser zu verstehen. Wie könnte ein Fazit ausschauen? Ganz grob formuliert. Also zum einen haben wir gesehen, die Debatte muss man unterteilen. Auch die gentechnikkritische Debatte weist mindestens drei Argumentationsfelder auf. Es geht um Risiken für Mensch und Umwelt. Logisch, kann man naturwissenschaftlich bearbeiten. Es geht um soziale Aspekte, braucht es gesellschaftspolitische Aushandlungsprozesse. Aber es geht auch um grundlegende Fragen der Mensch-Natur-Beziehung. Sprich, es ist nicht nur eine naturwissenschaftlich beschreibbare Risikodebatte. Deswegen macht es ja auch Sinn, wenn Studierende der Biologie, wenn sie sagen, mich würde das interessieren, dann müssen sie natürlich interdisziplinär arbeiten. Weil rein biologisch werde ich die Debatte wahrscheinlich nicht abbilden können. Warum? Weil, wie gesagt, unter dem Dach der Kontroverse grundsätzliche Fragen, die uns als Gesellschaft umtreiben, mitverhandelt werden. Und als Beispiele wiederhole ich Vertrauen, Misstrauen in Institutionen oder wie gehen wir mit Nichtwissen als bleibende Identität um oder wie regulieren wir eigentlich adäquat unsere Wirtschaft. Gut, was wir auch gesehen haben, wenn es drei verschiedene Argumentationsfelder wären, dann kann ich jetzt kurz eine Sonntagspredigt halten. Es wäre natürlich wünschenswert, hier eine Differenzierung vorzunehmen. Also wenn wo immer Menschen zusammenkommen und über grüne Gentechnik reden, wäre es natürlich schön, sie spezifizieren, worüber reden wir denn? Über welche Frage, vor allem in welchem Argumentationsfeld wird diskutiert und das nicht zu vermengen. Reden wir beispielsweise über Grundlagenforschung oder reden wir über eine konkrete Anwendung? Und wenn wir über eine konkrete Anwendung reden, über welche Anwendung, in welchem Szenario? Ich hoffe jetzt nicht, dass die nächste Veranstaltung von euch heißt Grüne Gentechnik, Fluch oder Segen, weil mein Beispiel wäre, also man kann über grüne Gentechnik diskutieren, bei Fachveranstaltungen natürlich vor allem, aber so der Titel Grüne Gentechnik, Fluch oder Segen ist als Titel gut. Aber grundsätzlich kann es genau darum nicht gehen, sondern es braucht eine Differenzierung und es braucht vor allem eine Konkretisierung. Worüber reden wir? Welche Anwendung? Denken Sie nur an die Unterscheidung Transgen, Cisgen, ganz exemplarisch gebracht. Gut, kehren wir zurück zu den drei Argumentationsfeldern. Spannend hierbei ist auch, dass hier verschiedene Konfliktarten natürlich auftauchen. Zimmern wir es ganz grob, gibt es Interessenskonflikte, da prallen Interessen aufeinander, Menschen streiten, wer bekommt das größere Stück vom Kuchen. Es gibt Wissenskonflikte, da geht es darum, wer kann eigentlich eine Situation adäquat beschreiben, wer hat das adäquate Wissen. Es gibt Wertekonflikte, moralische Grundüberzeugungen, was ist moralisch richtig. Das sind drei verschiedene Arten von Konflikten. Spannend ist, nicht alles in der Gentechnik ist ein Wertekonflikt. Beim Thema Risiko zum Beispiel, das ist kein Wertekonflikt. Es ist nicht so, dass die Befürworter sagen, ich finde es super, wenn nicht Zielorganismen zu Schaden kommen. Sondern die sagen, ich glaube, ich kann zeigen, die kommen nicht relevant zu Schaden. Damit haben sie keinen Wertekonflikt, sondern einen Wissenskonflikt. Und ich glaube, das ist eine Chance, dass man hier nicht undifferenziert über einen Wertekonflikt spricht. Ich bringe Ihnen nur ganz kurz ein Beispiel aus einer jüngeren Studie. Wir haben relevante Player in Österreich befragt, Institutionen, NGOs, auch Lebensmittel, Einzelhandelketten, die sich explizit für oder gegen Genome Editing ausgesprochen haben. Haben sie befragt, na, warum seid ihr eigentlich dafür und dagegen? In vielen Fragen tauchen zwischen diesen zwei Lagern völliger Wertekonsens auf. Beide sagen, hey, moderne Pflanzenzüchtung, wir brauchen Ernährungssicherheit, wir brauchen Antworten auf die Klimakrise und in Österreich kleinstrukturierte, umweltschonendere Landwirtschaft. Das sind Zielvorstellungen, die beiden Seiten völlig miteinander teilen. Das ist kein Wertekonflikt. Der Konflikt ist auf der Ebene der Beschreibung der Potenziale. Die Befürworter sagen dann, hey, und Genome Editing kann ein hilfreiches Tool sein, um ein paar dieser Ziele zu erreichen. Während die Gegner sagen, na, wir glauben, das hilft nicht, um diese Ziele zu erreichen, das ist bloße Symptombehandlung. Aber Sie sehen, das ist kein Wertekonflikt. Und darin liegt eine Chance. Weil wenn wir alles als Wertekonflikt framen, dann wird's problematisch. Warum? Van den Deles schreibt so schön, Moral signalisiert Unerbittlichkeit. Der Hinweis auf den durchaus vorhandenen Wertekonsens in vielen Fragen vermag den Konflikt, die moralische Spitze abzubrechen. Deswegen, wenn ich eine grüne Gentechnik-Debatte machen würde heutzutage, würde ich jemanden nicht fragen, was trennt sie, sondern was eint sie? Was sehen wir eigentlich in beiden Lagern gemeinsam? Und ich glaube, da zeigt sich, dass der Konsens viel, viel größer ist, als man manchmal glaubt. Gut, wo ist aber durchaus Dissens? Dann darf man natürlich nicht kleinreden. Ich würde sagen, wo wir durchaus wirklichen Dissens sehen, ist in den Vorstellungen der Mensch-Natur-Beziehung. Ich habe mir damals auch nochmal die Pro-Seite ein bisschen angeschaut. Da finden Sie tatsächlich ganz andere Beschreibungen von Natur. Es stellt sich also ganz am Ende die Frage, wie gehen wir mit diesen Naturvorstellungen um? Ich habe auch keine endgültige Antwort, aber mein bescheidener Vorschlag wäre, nicht abkanzeln. Naturvorstellungen sind oft auch manchmal so etwas wie Unbehagen. Man kann Unbehagen nicht verbieten. Nicht abkanzeln, sondern ernst nehmen und zum Thema machen. Nur als Beispiel, es gibt ganz, ganz viele partizipative Modelle der Technikfolgenabschätzung, wo man sagt, wir laden eben nicht nur Experten und Expertinnen ein, sondern auch interessierte Bürger und Bürgerinnen, um über eine bestimmte Technik zu reden. Da wäre mein Ratschlag, nicht nur über Risiken reden, nicht nur über Nutzen, sondern diese Naturvorstellungen explizit ansprechen. Rinkert, Ahl schreiben, erst die Analyse solcher Naturverständnisse erlaubt es, konfligierende und konkurrierende Konzeptionen zu identifizieren, um danach Fragen einer Integration zu stellen. Schließlich kann nur durch Offenlegung der normativen Prämissen und Konsequenzen von Naturverständnissen eine ethische und politische Debatte sinnvoll geführt werden. Oder ich sage es in eigenen Worten nochmal anders. Besser, wir sprechen diese Naturvorstellungen explizit an, weil vielleicht kommt man darüber auch ins Gespräch. Besser, wir sprechen sie an, als aneinander vorbeizureden oder noch schlimmer, aneinander vorbei zu schweigen. Ich möchte das Folgende ganz am Ende nicht zu hoch hängen, aber wir haben damals natürlich auch versucht, jetzt nicht nur wissenschaftliche Papers zu schreiben, sondern auch den konkreten Versuch zu starten. Hey, man kann ja für grüne Gentechnik sein, man kann gegen grüne Gentechnik sein, aber den konkreten Versuch zu starten, die Debattenkultur, um die grüne Gentechnik irgendwie zu verbessern, und das hat für uns nicht zuletzt bedeutet, Raum für alle drei Argumentationsfelder zu öffnen. Das andere muss möglich sein, man muss auch über soziale Aspekte reden, Naturvorstellungen, aber natürlich auch Risiken. Konkrete Szenarien zu diskutieren und nicht nur grüne Gentechnik, Fluch oder Segen. Oder anders formuliert, der Versuch, dass Naturwissenschaft und Ethik miteinander ins Gespräch kommt oder miteinander im Gespräch bleibt. Weil de facto natürlich, das findet immer schon statt. Und das ist essentiell, weil Naturwissenschaft braucht Ethik, Ethik braucht Naturwissenschaft. Das sehen wir in der grünen Gentechnik wunderschön. Wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten. Natürlich, Wissenschaft, das Beste, was die Menschheit hervorgebracht hat. Aber Zahlen, Daten, Fakten sagen uns nicht, was richtig ist. Wir sind es, die diese Zahlen, Daten und Fakten in Kontext setzen und abwägen. Andersrum, ohne Zahlen, Daten und Fakten ist eine ethische Diskussion über eine Technik völlig sinnlos. Dann ist es reine Befindlichkeit. Und Ethik soll hoffentlich mehr sein als Befindlichkeitsdisco. Gut, unser konkreter Versuch war ganz, ganz simpel. Wir haben eine Website gebaut, wo wir versucht haben, die Welt der Ethik und der Naturwissenschaft irgendwie ins Gespräch zu kommen, mit Videos, mit ganz, ganz viel Hintergrundmaterial. Das Webportal heißt www.pflanzen-forschung-ethik.de. Und wir haben da nicht gesagt, Sie finden auf dieser Website auch, was ist grüne Gentechnik? Natürlich. Aber dann konkret, was kann man mit grüner Gentechnik machen? Bei virusresistenten Bohnen, bei stresstoleranten Pflanzen. Was sind die Verfahren? Was sind die Kontexte? Und auch, Sie sehen hier einen Button, Ethik und Werte. Gut, wie gesagt, nicht zu hoch hängen, aber ich glaube auch, dass es der Philosophie gut zu Gesicht steht, akademischen Elfenbeinturm immer auch zu verlassen, zu sagen, jetzt werden wir hemdsärmelig und versuchen irgendwie einen Beitrag zu leisten, dass wir im Gespräch bleiben. Ich habe Ihnen eine Tour de force durch die Gentechnik-Debatte versprochen oder angedroht und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie, hoffe ich, dabei geblieben sind und freue mich auf die jetzige Diskussion. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Philosoph Christian Dürnberger über Argumente in der Debatte um grüne Gentechnik. Er hat seinen Vortrag am 15. Januar 2025 gehalten an der Universität Freiburg im Rahmen der Studium Generale Vortragsreihe Grüne Gentechnik – Chancen für Nachhaltigkeit. Organisiert wurde diese Reihe vom Center for Integrative Biological Signaling Studies – CIBSS an der Universität Freiburg. Wir haben übrigens noch einen zweiten Vortrag zum Thema grüne Gentechnik für euch. Darin erzählt die Rechtswissenschaftlerin Silja Wönnecki, wie europäisches Recht sich zu den schnell entwickelnden Veränderungen im Bereich der grünen Gentechnologie verhält und wie es auf sie reagiert. Auch ein sehr empfehlenswerter Vortrag.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.